Unsere Hausengel sind fürsorgliche Helfer. Der Hausengel übernimmt nicht nur Kochen, Putzen und Waschen, sondern hilft auch beim An- und Ausziehen und bei der Körperpflege. Aber nicht nur das, er ist ein interessanter Gesprächspartner für Oma Hertha und spielt auch gerne mit ihr Karten. Mit einem Hausengel ist Oma Hertha rundum versorgt.
Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Wir sind
Lea,
Leander
und Marie. Und wir machen diese Folge im Rahmen unseres Seminars Recht auf Rechte, Handlungsspielräume und Bewegung im Kontext von Migration. In dieser Folge wollen wir vertiefend auf das prekäre Arbeitsfeld der 24-Stunden-Betreuung als Form der Care-Migration in Deutschland eingehen. Wie solche Arbeitsverhältnisse zustande kommen, welche AkteurInnen dabei eine Rolle spielen und welche Handlungsoptionen die BetreuerInnen zur Verbesserung ihrer prekären Situation haben, darum soll es heute gehen.
Das Zitat, das ihr zu Beginn gehört habt, ist aus einem Werbevideo des Unternehmens Hausengel. Hausengel ist eine Agentur zur Vermittlung sogenannter 24-Stunden-BetreuerInnen aus Osteuropa in deutsche Haushalte. Es sind vor allem Frauen, die als solche BetreuerInnen arbeiten. Sie sind ganz oft zu ausbeuterischen Bedingungen und außerhalb des arbeitsrechtlichen Rahmens tätig. In der wissenschaftlichen Literatur wird deshalb davon gesprochen, dass sich in den letzten Jahren ein grauer Pflegemarkt entwickelt hat.
Um unser Thema gut einordnen zu können, würdest du, Lea, uns vielleicht kurz erklären, warum Care-Migration im deutschen Pflegesystem überhaupt notwendig ist und warum immer mehr Haushalte auf das Modell der 24-Stunden-Betreuung zurückgreifen?
Ja, klar. Das liegt ganz zentral daran, dass die deutsche Gesellschaft immer älter wird und zu erhöhtem Pflegebedarf führt. Laut letzter Pflegestatistik des Bundes sind in Deutschland 4,1 Millionen Menschen pflegebedürftig. 80% davon werden in Privathaushalten gepflegt. Der Fachkräftemangel in der Pflegeversorgung wird bereits seit Jahrzehnten unter dem Schlagwort Pflegenotstand thematisiert. Dazu deuten Prognosen darauf hin, dass die Anzahl pflegebedürftiger Menschen in den kommenden Jahrzehnten noch deutlich steigen wird. Care-Migration dient somit als Abfederung des Fachkräftemangels und der fehlenden Kapazitäten in der Angehörigenpflege. Schätzungen zufolge sind in 10% der Pflegehaushalte Care-MigrantInnen tätig. Bevor wir gleich noch tiefer einsteigen, kannst du, Leander, erst nochmal Care-Migration definieren?
Zunächst vorweg. Care-Migration und die Probleme, die damit für die Care-ArbeiterInnen entstehen, sind kein europäisches, sondern ein globales Phänomen. Care-Migration bedeutet, dass Menschen migrieren, um bei der Verrichtung von Betreuungs-, Haushalts- und Pflegearbeiten im Zielland tätig zu sein. Diese transnationale Arbeitsmigration findet oft als Pendelmigration statt, bei der die ArbeiterInnen im ein- bis dreimonatigen Rhythmus zwischen zwei Ländern hin und her wandern. Die BetreuerInnen sind dadurch vor die Herausforderung gestellt, zwischen zwei Lebenswelten zu pendeln. Die Sozialwissenschaftlerin Bettina Heidinger prägte dafür den Begriff der Hausfrau für zwei Länder. Damit bringt sie die zweifache Verantwortung für den Haushalt ihrer KundInnen und für den ihrer zurückgebliebenen Familien auf den Punkt. Da die Versorgung der eigenen Kinder und pflegebedürftigen Angehörigen aus der Distanz nur sehr eingeschränkt möglich ist, entstehen sogenannte Sorgelücken.
Hier würde ich gerne kurz einhaken. Kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie mit diesen Sorgelücken umgegangen wird?
Grundsätzlich muss beachtet werden, dass wir von einer feminisierten Tätigkeit sprechen. Die Pflegearbeit der 24-Stunden-BetreuerInnen führt in ihren zurückbleibenden Familien zu keiner Umverteilung oder Neuverteilung von Sorgetätigkeiten. Entsprechend der geschlechtlichen Arbeitsteilung im Kapitalismus verteilt sich die Care-Arbeit oft auf die restlichen weiblichen Personen des Haushalts. Meist wird die Großmutter die wichtigste Bezugsperson für die Kinder. Doch auch andere Verwandte unterstützen die Kinderbetreuung oder die Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger. Die beiden Soziologinnen Helma Lutz und Eva Palenga-Möllenbeck sprechen außerdem vom Phänomen der Mutterschaft aus der Distanz. Vielfach tragen nämlich auch die Pflegerinnen selbst dazu bei, die Sorgelücke zu füllen. zum Beispiel über Skype, WhatsApp oder auch andere Plattformen. Dass sich viele Menschen trotz der entstehenden Sorgelücken dafür entscheiden, als BetreuerInnen nach Deutschland zu gehen, handelt ihnen oft den Vorwurf ein, ihre Angehörigen zu vernachlässigen. Dem möchten wir hier entschieden widersprechen. Doch was sind die Gründe der BetreuerInnen?
Häufig sind es Renten, die nicht zum Leben reichen, oder Arbeitslosigkeit, die sie dazu bringen, sich auf dieses Arbeitsmodell einzulassen. Oft ist es zum Beispiel so, dass 24-Stunden-BetreuerInnen Studienabschlüsse haben, aber damit keine Arbeit in ihrem Herkunftsland finden. Formal migrieren sie also freiwillig, aber es sind eigentlich immer finanzielle Notlagen, die sie dazu bewegen. Es gibt kaum konkrete Zahlen, wie viele 24-Stunden-BetreuerInnen in Deutschland tätig sind. Die Schätzungen variieren zwischen 300.000 und 600.000 BetreuerInnen. An der Stelle finden wir es wichtig zu benennen, dass die vermeintliche Freiwilligkeit nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass Care-Migration in hohem Maß auf Ausbeutung beruht. Einen großen Anteil daran haben die verschiedenen Vermittlungsagenturen und ihre Arbeitsweisen.
Hier würde ich kurz darauf eingehen, was es mit den Agenturen auf sich hat und wie diese vorgehen. Dazu will ich ein bisschen ausholen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Arbeitsmodelle, in denen MigrantInnen in der 24-Stunden-Betreuung arbeiten. Zum Beispiel das Entsendemodell und das Selbstständigenmodell. Das Entsendemodell ist die populärste Beschäftigungsart. Die MigrantInnen sind dabei bei einem Pflegeunternehmen mit Sitz in einem osteuropäischen EU-Mitgliedstaat angestellt und arbeiten nach ausländischem Recht. Deutsche Agenturen schließen zudem einen Vermittlungsvertrag mit dem ausländischen Unternehmen und vermitteln die BetreuerInnen in die deutschen Pflegehaushalte.
Okay, und wie ist das überhaupt möglich?
Möglich ist dies seit der schrittweise erfolgten Aufhebung der Zugangsbeschränkung für EU-BürgerInnen ab 2011. Hierbei erhalten vor allem Menschen aus den EU-Staaten Mittel- und Osteuropas Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, ohne dass es hierzu einer Arbeitserlaubnis bedarf.
Dazu kommt, dass seit den EU-Osterweiterungen eine positivere Konnotation von Arbeitsmigration in den entsprechenden Staaten stattfindet. Dadurch kann die Eigendarstellung des ausländischen Unternehmens als seriöse Agentur einfacher gelingen. Auf Seite der deutschen Agenturen wird mit hoher Qualität der Betreuung, niedrigen Kosten und vor allem dem Legalitätsnarrativ geworben. So heißt es bei einer Agentur, dass die europäische Rechtslage die legale Anstellung einer 24-Stunden-Betreuungskraft für einen Entsendezeitraum von 12 bzw. 18 Monaten erlaube. Inwiefern das jedoch mit dem uneingeschränkten Schutz des hiesigen Arbeits- und Sozialrechts und zum Beispiel dem daraus folgenden Mindestlohn zu vereinbaren ist, das bleibt strittig.
Neben dem Entsendemodell gibt es noch die Möglichkeit, als Selbstständige zu arbeiten. Dies ist der zweite zentrale Vermittlungspfad. Die BetreuerInnen werden zumeist von den Agenturen vermittelt. Anschließend sind sie als Selbstständige bei der Aushandlung der Arbeitsbedingungen sich selbst überlassen. Als Selbstständige herrscht keine Bindung an gesetzliche Arbeitszeitregelungen und den geltenden Mindestlohn. Allerdings besteht dabei das Risiko der Scheinselbstständigkeit. Dazu kommt, dass die BetreuerInnen nicht ausreichend über ihren Status informiert werden. Das undurchsichtige Vorgehen der Agenturen gehört hierbei durchaus zu deren Strategie.
Okay, das wirkt alles noch ziemlich unübersichtlich und ungeregelt. Gibt es denn gar keine Regularien zum Schutz der ArbeiterInnen, die greifen?
Über die Jahre wurde deutlich, dass es auch auf EU-Ebene gemeinsamer Regelungen bedarf. So wurde bereits 1996 eine Richtlinie im EU-Parlament verabschiedet. Danach sind die ausländischen ArbeitgeberInnen verpflichtet, die arbeitsrechtlichen Mindeststandards im Land, in das entsendet wird, einzuhalten. Da dies jedoch oft nicht geschah, wurde 2014 eine weitere Richtlinie zur einheitlicheren Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie von 1996, insbesondere zur Verbesserung des ArbeitnehmerInnenschutzes, eingeführt. Hieraus ergibt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen das auf den nationalen Rahmen in Deutschland hat. In Deutschland gibt es Gesetze zu Arbeitszeit, Lohn und Urlaub, die die Arbeitssituation bei Einhaltung schon erheblich verbessern würden. Bezüglich der Arbeit von 24-Stunden-BetreuerInnen ist die rechtliche Situation jedoch weiterhin ungeklärt. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist diese Arbeit nicht möglich, ohne dabei die durch Rechtsvorschriften gesetzten Grenzen zu überschreiten oder besser zu unterschreiten. Dass die Ampelkoalition sich dieser Problematik zumindest bewusst ist, zeigt die Absichtserklärung im Koalitionsvertrag von 2021. Dort wird das Vorhaben genannt, eine rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung im familiären Bereich gestalten zu wollen.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass eine maximale Arbeitszeit von 8 bis 10 Stunden am Tag inklusive Ruhepausen nicht eingehalten werden kann, wenn von den BetreuerInnen gefordert wird, rund um die Uhr in Bereitschaft zu sein. Kaum Feierabend und Wochenende zu haben, schränkt zudem ihre Bewegungsfreiheit enorm ein. Um die arbeitsrechtlichen Regularien zu umgehen, setzen die ausländischen Entsendeunternehmen hier teilweise Arbeitsverträge von 30 Stunden pro Woche auf. Demnach würden die BetreuerInnen zwar den deutschen Mindestlohn erhalten, ausgezahlt wird ihnen jedoch nur durchschnittlich ein Gehalt von 800 bis 1500 Euro. Dass die Familien in der Regel doppelt so viel zahlen, macht deutlich, wie lukrativ das Geschäft für die Agenturen sein kann.
Um solch ausbeuterischen Bedingungen vorzubeugen, müsste der rechtliche Rahmen auch wirklich eingehalten werden. Dies ist im Privathaushalt allerdings sehr schwierig. In Deutschland ist der private Haushalt zum Schutz der Intimität durch das Grundgesetz stark geschützt. Die Regulierungen, die beispielsweise im Arbeitsschutz gelten, greifen nicht ohne weiteres für den privaten Haushalt. Die Aushandlung des Rahmens finden vielmehr zwischen Betreuungshaushalt und BetreuerInnen statt. Hinzu kommen fehlende Instanzen, die für Kontrollen in diesem Bereich der Pflege und Betreuung zuständig sind. Es zeigt sich also, dass arbeitsrechtliche Regularien, Verordnungen und Strukturen an der Schwelle zum Privathaushalt abgestellt werden.
Zum Stichwort Privathaushalt würde ich gerne noch was ergänzen. Dass die privaten Haushalte schwer zu kontrollieren sind, ist das eine. Das andere sind auch noch die starken Machtasymmetrien, die es den BetreuerInnen sehr schwer machen, auf einer persönlichen Ebene ihre Rechte auszuhandeln. Dieses ungleiche Machtverhältnis und die spezielle Beziehung zwischen BetreuerInnen und betreuter Person entstehen vor allem deshalb, weil Arbeitsort und Rückzugsraum nicht voneinander getrennt sind. Meist ist es erwünscht, dass sich ein vertrauensvolles Verhältnis entwickelt und die Care-ArbeiterIn zum quasi Familienmitglied wird. Ihr Alltag muss sich also oft bis hin zum Schlaf- und Essrhythmus nach dem der betreuten Person richten. Das erschwert die Grenzziehung, die nötig wäre, um Freizeit und bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Die Ökonomin Nancy Fulbry spricht hier von einem Prisoner of Love Dilemma. Das meint, wenn eine BetreuerIn Hilfe ausschlägt, läuft sie Gefahr, die guten Beziehungen zu verspielen und zum Beispiel sogar gekündigt zu werden.
Hier kommt noch hinzu, dass gerade die emotionalen Anteile der Care-Arbeit weder von den Familienangehörigen noch von den Agenturen als Teil der Arbeit wahrgenommen werden. Passend dazu schreibt die Soziologin Sarah Schilliger, ich zitiere, das stundenlange Sitzen am Bettrand, die empathischen Berührungen, das gemeinsame Singen, der Versuch, eine gute Atmosphäre zu verbreiten, aber auch die Bereitschaft, im Zimmer nebenan während der ganzen Nacht abrufbar zu sein. All dies wird nicht als Leistung erkannt und als selbstverständlich vorausgesetzt. Eben wurden ja schon die starken Machtasymmetrien zwischen den Familien und BetreuerInnen angesprochen. Diese erschweren es, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen oder gar zu klagen. Lea, kannst du noch etwas genauer auf die Schwierigkeiten, auch die der Selbstorganisation, eingehen?
Ja, eine zentrale Hürde ist die bereits angesprochene spezielle Arbeitssituation, also die entgrenzte Arbeit im privaten Raum. Daraus ergibt sich oft nicht nur eine psychische und physische Überlastung, sondern auch, dass kaum oder gar keine selbstbestimmte Zeit und Räume bleiben, um sich zu den eigenen Rechten zu informieren und zu vernetzen. Dazu kommt die soziale Isolation, weil es keine direkten KollegInnen gibt. Erschwerend ist auch, dass die ArbeiterInnen in einem für sie fremden Land arbeiten und das immer nur auf Zeit. Oft haben sie deshalb nicht viele Deutschkenntnisse und es fehlen ihnen Communities und die Einbindung in soziale Netze und auch das Wissen über rechtliche Bestimmungen und Unterstützungsstrukturen. Sie stehen auch oft unter hohem ökonomischen Druck oder befinden sich in halblegalen Arrangements und erdulden die Arbeitsverhältnisse, weil sie Angst haben, sonst ihre Stelle zu verlieren.
Das klingt wirklich sehr herausfordernd. Gibt es denn trotzdem Formen von Selbstorganisation?
All das, was ich eben beschrieben habe, macht es tatsächlich sehr schwierig, selbstorganisierte Strukturen aufzubauen. Dadurch, dass die BetreuerInnen im Privathaushalt so isoliert tätig sind, sind digitale Räume besonders bedeutsam. Selbstorganisation und Selbsthilfe finden besonders hier, zum Beispiel in Facebook- oder Chatgruppen statt. Es gibt sogar auch einen YouTube-Kanal einer ehemaligen Care-ArbeiterInnen, auf dem sie über die Risiken bei der Inanspruchnahme von Vermittlungsagenturen sowie die Besonderheiten der Pflegearbeit in deutschen Familien spricht. Hier bietet sie auch Deutsch-Videokurse für 24-Stunden-BetreuerInnen an.
Und wie sieht es so mit institutioneller und gewerkschaftlicher Unterstützung aus?
Auf institutioneller Ebene gibt es nur wenige Beratungsstellen, die rechtliche oder soziale Unterstützung anbieten. Auch die deutschen Gewerkschaften sind allgemein eher wenig aufmerksam für die Thematik der Care-Arbeit, besonders der migrantischen. Das liegt auch daran, dass die Gewerkschaften eine Unterstützung wegen der hohen Mobilität der BetreuerInnen und den Sprachbarrieren als schwierig erachten. Es lässt sich aber schon feststellen, dass sich die Gewerkschaften zunehmend dafür einsetzen, die Branche stärker zu regulieren.
Ja, genau. Zum Beispiel gibt es seit 2011 das Projekt Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dessen Ziel ist es, gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchzusetzen. In mittlerweile 12 Beratungsstellen können sich mobile Beschäftigte und somit auch 24-Stunden-BetreuerInnen in ihren Herkunftssprachen arbeits- und sozialrechtlich beraten lassen. Das Projekt bietet auch virtuelle Infocafés mit thematischen Schwerpunkten an. Und mit der Website Fair Arbeiten EU wurde außerdem ein Infoportal in verschiedenen Sprachen für ratsuchende 24-Stunden-BetreuerInnen entwickelt. Seit August 2020 stehen Gelder aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung, um das Projekt weiterzuführen und ausbauen zu können.
Als einen großen Erfolg lässt sich hier ein Gerichtsprozess 2020 in Berlin nennen. Dort hatte eine 24-Stunden-Betreuerin aus Bulgarien mit der Unterstützung von Verdi und Faire Mobilität geklagt und bekam Recht zugesprochen. Das Landesarbeitsgericht entschied, dass ihr Lohnnachzahlungen in Höhe eines 5-stelligen Eurobetrages zustehen, da sie deutlich mehr als die vertraglich vereinbarten 30 Wochenstunden gearbeitet hatte. Ihre Klage führte 2021 auch tatsächlich zu einer bahnbrechenden Grundsatzentscheidung des Bundesarbeitsgerichtes. Demnach sind die Bereitschaftszeiten von Care-ArbeiterInnen mit Mindestlohn zu vergüten. Jedoch gilt diese Regelung nur für BetreuerInnen, die als abhängig Beschäftigte arbeiten. Die Großzahl der Selbstständigen wird hierbei leider von dem Urteil nicht direkt profitieren können.
Wichtig ist, dass sich auf den jüngsten gerichtlichen Erfolgen nicht ausgeruht wird. Daher wollen wir abschließend eine Art 3-Punkte-Plan für die Zukunft vorstellen.
Zum einen müssen die Dynamiken auf dem grauen Pflegemarkt mit großer Aufmerksamkeit weiterverfolgt werden. So wurden Missstände in der Pendelmigration gerade in Pandemiezeiten auch vermehrt öffentlich thematisiert. Doch auch in der Forschung gilt es, die Formalisierungs- und Professionalisierungstendenzen der Vermittlungsagenturen, um dem Stigma der Zugehörigkeit zum grauen Pflegemarkt zu entgehen, im Blick zu haben. Jedoch ohne dabei die prekären Arbeitsbedingungen der BetreuerInnen zu vernachlässigen.
Zweitens bedarf es auch in Deutschland einer stärkeren gewerkschaftlichen Unterstützung der Care-MigrantInnen, wie es beispielsweise in der Schweiz schon der Fall ist.
Und drittens, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, muss der Staat mehr in die Pflicht genommen werden. Anstatt sich mit Verweis auf den besonderen Schutz des Privathaushalts aus der Debatte zu ziehen, müssen neue Regulierungs- und Kontrollinstrumente entwickelt werden. Die Entsendeverträge müssen abgeschafft und durch Angestelltenverträge nach deutschem Arbeitsrecht ersetzt werden. So können die feminisierten, ethnisierten und prekarisierten Beschäftigungsverhältnisse in der 24-Stunden-Betreuung nachhaltig verbessert werden.
Mit diesem Ausblick verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge dazu beitragen können, mehr Sichtbarkeit für die oft unsichtbar gemachte Arbeit der 24-Stunden-BetreuerInnen zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören.